Herzlich willkommen bei Wolfsgeflüster, ein Podcast für Menschen mit Hund von Menschen mit Hund. Ich bin Mia Pupach.
Und ich bin Christoph Clemens.
Hallo so. Christoph, schön dich ein zweites Mal zu sehen.
Ja, hallo Mia. Ja, genau. Ein zweites Mal, weil wir jetzt zum zweiten Mal anfangen aufzunehmen, genau. Der erste Versuch, Gott sei Dank nach wenigen Minuten schon kläglich in die Hose ging.
Ja, aber Gott sei Dank haben wir die Probleme behoben. Ich habe schon ein bisschen, mir ist schon ein bisschen der Schweiß ausgebrochen, weil ich dachte, oh nein, nicht, dass wir jetzt hier irgend so ein Problem aufploppen haben, das irreparabel ist und ja, dann vielleicht doch nichts aus der Folge wird.
Nee, habe ich ja schon gesagt, war tatsächlich mein dicker Daumen, der dich einfach an meinen Kopfhörern weggedrückt hat, also quasi den Anruf beendet hat. Insofern hat es erstmal nichts mit der Technik zu tun, sondern eher mit meiner Unfähigkeit.
Das ist sehr erleichternd.
Ja. Oh, so, mal kurz freiräuspern. Ja, eigentlich hatte ich ja gerade schon erzählt, ich erzähle es jetzt nochmal für die, die es noch nicht gehört haben, dass ich jetzt gerade hier sehr unvorbereitet sitze, weil wir ja eigentlich morgen aufnehmen wollten und mich dann vorhin auf dem Weg nach Hause deine Nachricht erreichte mit der Frage, ob wir vorziehen könnten und heute schon aufnehmen. Und ja, tatsächlich war mein erster Gedanke dann, nee, das geht gar nicht, weil ich bin nicht vorbereitet und jetzt auch so kurzfristig und nee. Und dann habe ich kurz drüber nachgedacht und dann kam die Entscheidung, ach komm, mach doch einfach mal, probier mal was Neues aus. Und vielleicht ist es auch gar nicht so verkehrt, jetzt mit einem ja, relativ leeren Kopf an diese neue Folge zu gehen, weil ich hatte schon für morgen so ein bisschen was zurechtgelegt im Kopf und das ist jetzt aber, ja, das liegt halt noch für morgen irgendwo. Und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, jetzt wie gesagt, planlos an die Sache ranzugehen und sich einfach mal leiten zu lassen, fließen zu lassen.
Mhm. Ja, ich denke auch. Ich denke, das ist eine gute Idee und ich bin dir auch sehr dankbar, dass du darauf eingegangen bist. Weil, um mal transparent zu sein, ich wurde morgen eingeladen zum Frühstück. Und dann, also mit Freunden. Und dann war ich unter Stress, weil ich dachte.
Mit Freunden.
Ich,
nicht alleine.
Nein, ich habe mich nicht alleine zum Frühstück eingeladen, aber ich gehe halt auch regelmäßig zu meinen Eltern frühstücken. Deswegen war das für mich jetzt irgendwie notwendig, da diese das davon zu separieren. Naja, auf jeden Fall, mein Bauchgefühl sagte mir, ich würde so gerne zusagen. Und dann war ich unter Druck, weil ich dachte, naja, aber ich habe ja auch Podcast. Und hättest du jetzt Nein gesagt, dann wärst du vorgegangen. Also nicht, dass du denkst, ich hätte dir dann abgesagt. Aber ich dachte, okay, Fragen kostet ja nichts, vielleicht kann ich ja trotzdem zusagen und wir können das vielleicht heute schon machen. Und Gott sei Dank hat es geklappt.
Ja, bin ich auch sehr froh drüber, dass du gefragt hast, weil das hätte ich dir auch sehr ungern verhagelt. Also ich würde mich ja auch freuen, wenn ich mal wieder mit jemandem zusammen frühstücken gehen könnte. Also ich freue mich da für dich, dass du da so einen schönen Plan für morgen Vormittag hast und ob jetzt heute oder morgen, ich habe ja Zeit, insofern passt das schon. Und so habe ich jetzt morgen den ganzen Tag für mich erstmal wieder zur Verfügung, muss mal gucken, was ich mache. Wahrscheinlich gehe ich mal auf einen Antiktrödel, der ist nämlich dieses Wochenende wieder bei uns im Park. War ich auch lange nicht mehr stöbern.
Naja, sowas ist auf jeden Fall immer spannend. Ich wollte nur vorweg jetzt noch sagen, es könnte sein, dass bald vielleicht ein paar Hintergrundgeräusche zu hören sind. Meine beiden Kinder sind gerade in der Badewanne und die Badezimmertür ist zu. Weil deswegen hört man wahrscheinlich gerade nichts. Aber es könnte sein, dass sie dann irgendwann demnächst aufgeht und sie dann durch den Flur rennen, bevor es dann in die Zimmer geht. Und deswegen nur so, das sind dann halt die Kinder im Hintergrund.
Ja, ist nicht schlimm. Bei mir wird auch nebenan neu eingezogen heute. Da rumpelt es auch schon den ganzen Tag im Flur. Also insofern. Ja, dann passt das ja. Dann haben wir beide eine gute Geräuschkulisse heute, wobei es jetzt gerade echt still ist.
Ja, ich höre nichts bei dir.
Ja, ich habe ja auch, ich habe ja auch, obwohl der Computer ja aufnimmt, ich höre gerade auch tatsächlich nichts. Vielleicht ist auch gerade mal schöpferische Pause nebenan.
Ja. Apropos Dinge vorweg, möchte ich auch noch vorweg sagen, bevor wir dann mit dem eigentlichen Thema starten, dass ich am Ende der Folge aus meinem Buch vorlesen werde. Genau, also für alle, die das interessiert, das kommt dann im Anschluss.
von deinem Buch, von dem ja noch gar keiner was weiß, oder? Also so großartig, genau, dass du das schreibst.
Das ist richtig. Ich schreibe ein Buch und daraus lese ich vor. Genau. Und ich habe dir ja schon gesagt, ich habe mir ein paar Szenen rausgeschrieben, die ich vorlesen wollte. Und dann dachte ich, nein, ich beiße in den sauren Apfel. Ich lese von Anfang an vor, denn das ist ja letztendlich das Einzige, was zählt, wenn man anfängt, ein Buch zu lesen. Für sich rauszufinden, möchte ich nach den ersten Seiten weiterlesen oder ist es einfach nicht meins, ist es zu langweilig, nicht mein Thema, was auch immer. Und genau, deswegen habe ich entschieden, ich lese einfach von Anfang an vor und dann kann jeder und jede für sich selbst entscheiden, ob es wert ist, dann weiterzulesen oder nicht.
Ja, genau. Und ich kann nur wirklich empfehlen, es sich anzuhören erstmal. Und dann auch später das Buch zu kaufen, weil ich hatte schon das große Vergnügen, diverse Seiten lesen zu dürfen, die Mia mir alle paar Wochen mal zugeschickt hat. Und es ist echt mal was anderes und es ist total spannend und es ist auch, es wird ein sehr tiefgründiges Buch, wenn es denn dann mal fertig ist. Und vielleicht ist das ja auch noch Interesse, Mia. Hast du denn da schon ungefähr einen Plan, wann das dann offiziell erscheint, das Buch? Weil wenn jetzt die Ersten da angefixt sind, dann wollen die auch bestimmt wissen, wann und wo sie das kaufen können.
Ja.
Große Augen sehe ich jetzt. Jetzt steigt der Leistungsdruck.
Nein, also wir hatten ja gestern, also wir beide, du und ich, hatten Kontakt über und haben uns darüber unterhalten, wie meine Zeit gerade aussieht. Und das war ein sehr fruchtbares Gespräch, weil ich darüber hinaus jetzt mit meinem Mann mal wieder gesprochen habe, wo kann ich wieder mehr Zeit für mich abknapsen und unter anderem eben auch für meine Projekte, vor allem für mein Buch, weil ich damit gerne fertig werden möchte. Und es ist wirklich, ich bin quasi wie so ein Rennpferd, das noch festgehalten wird und möchte gerne lossprinten und losrennen und die Box wird aber nicht aufgemacht, weißt du? Und das haben wir jetzt geschafft. Also ich freue mich total. Ich werde demnächst von Freitag bis Sonntag mal ein Wochenende komplett nur ich alleine wegfahren und werde diese Zeit für mich nutzen, um nur zu schreiben, um da schon mal einen ganzen großen Batzen dann wegzukriegen, sodass ich auf jeden Fall, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich auf jeden Fall diesen Sommer noch fertig werde. Und dann habe ich natürlich die Option, das einzuschicken. Und das werde ich auch tun. Und wenn das dann aber niemanden interessiert, ich meine, machen wir uns nichts vor. Es gibt sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt, die Bücher schreiben und das gerne verlegt wissen möchten. Aber es ist ja nun mal nicht so, dass jeder gleich mit offenen Armen empfangen wird. Und mir ist aber das Buch so wichtig, dass ich es auf jeden Fall selber verlegen würde. Und da gibt es ja dann die Möglichkeit, zum Beispiel über Amazon so eine Art Book on Demand zu machen. Und da würde ich auf jeden Fall einen eigenen Instagram-Account dann kreieren. Also als ich dann Schriftstellerin, nicht als ich Privatperson. Und darüber hinaus würde ich das dann machen. Genau.
Ach cool, das geht auch. Ja, guck mal, das wusste ich noch gar nicht, dass es sowas auch gibt.
Ja, aber wie auch immer, was auch immer das wird, es wird auf jeden Fall noch dieses Jahr. Und ich werde es die Leute wissen lassen. Also allerfrühestens denke ich entweder über diesen Podcast, dass ich das hier dann erwähne, oder halt plötzlich ich einen Instagram-Account habe, der dann aber geschäftlich ist und nicht privat.
Ja, wir können ja auch mal gucken, ist so eine spontane Idee gerade, du kannst natürlich auch Nein sagen, aber wenn, wie die Reaktionen jetzt auf deine ersten paar Seiten sind und vielleicht gibt es ja auch Leute, die nach dieser Folge sagen, wir hätten gerne noch ein paar Seiten gehört oder noch ein paar Eindrücke, dann könnten wir ja auch bis zum Erscheinen des Buches immer mal wieder was einfügen, oder, in die neuen Folgen.
Das stimmt, ich lese ja heute ungefähr 3,5 Seiten vor, also das kann man sich schon mal anhören, ohne dabei einzunicken, gehe ich jetzt mal davon aus. Ja. Deswegen,
oder man klar. Macht halt aus vorher, also das kann ja jeder für sich
das selbst stimmt. entscheiden. Das stimmt, ja, aber auf jeden Fall, das ist möglich, ja.
Ja, gut, super. Dann haben wir jetzt schon fast die ersten 10 Minuten rum mit sinnlosen Geschwafel.
Ah, so ein Geschwafel muss sein, vor allem heute. Ne? Heute war ja das Thema Trauer und du hattest noch ein paar Sachen, die du das letzte Mal erzählen wolltest. Und ich glaube, da ist es ganz gut, immer mal so ein bisschen frischen Wind durchs Gehirn zu blasen, um dann wieder so beim ernsten Thema anzukommen.
Ja, gut, also werden wir jetzt ernst.
Ich weiß nicht, hattest du noch lustige Dinge? Du hattest ja das letzte Mal noch irgendwas übrig, was du ansprechen wolltest. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Ich freue mich sehr darauf, jetzt zu hören, was das noch war.
Och, oi. Ich sagte ja, ich bin nicht vorbereitet. Also, ja, hab da noch was gehabt. Das trifft mich jetzt gerade echt hart.
Ach nee, das ist auch völlig in Ordnung. Vielleicht, du meintest, du hättest vielleicht noch ein paar andere Sachen, die du erzählen wolltest. Ich wollte dich jetzt hier nicht in die Bredouille bringen.
Ich war eigentlich der Hoffnung, Mia, um ganz ehrlich zu sein, dafür, dass du jetzt einen Tag vorverlegt hast und morgen früh schön frühstücken gehst, dachte ich, jetzt leitest du das hier mal so langsam ein und ich guck dann mal, ob ich irgendwo mal einen Punkt finde, wo ich einsteige.
Ah ja, okay, gut. Ja, können wir ja mal schauen, ob ich das hinkriege. Also, Überthema dieser Folge sollte Trauer sein. Und siehst du, ja, doch, so das kriege ich hin. Und zwar, ich kann mich daran erinnern.
Also, es ist ja eigentlich noch so ein bisschen anknüpfen an die letzte Folge, weil da ja, so die ersten Sachen aufgeploppt wurden, waren. Und dann aber irgendwie fühlt es sich auch noch nicht fertig an, oder? Also, das war ja so der Gedanke dahinter, oder?
Ja, genau. Und dann hatten wir gegen Ende der Folge entschieden, das nicht noch hinten anzuengen, sondern dann einfach in dieser Folge zu besprechen.
Ja, genau.
Mir fällt da jetzt spontan ein, dass wir uns letztens privat über Trauer unterhalten hatten und ich dir erzählt habe, dass ich Trauer nicht nur mit dem Verlust oder dem Tod verbinde, sondern auch mit zum Beispiel Abschied von Situationen oder Abschied von tatsächlich auch fiktiven Zukunftsplänen zum Beispiel, die dann nicht stattfinden oder sich in eine andere Richtung entwickeln. Und mir fallen da ganz spontan ein paar Situationen ein. Ich bin ja zum Beispiel, als ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe, nach Kanada gezogen und hatte eine Nacht in Leipzig, in der ich sehr viel geweint habe, weil ich da nachts durch die Straßen gelaufen bin und so ein richtiges Gefühl hatte von Melancholie und von Abschied und wusste das erst nicht einzusortieren, weil ich war ja nicht traurig wegzuziehen, weißt du, ich habe mich ja total darauf gefreut, nach Kanada zu ziehen, aber hatte das Gefühl, dass ich mich von dem Lebensabschied Abschnitt verabschiede und quasi betrauern möchte und muss, dass die Phase jetzt vorbei ist, mein Studentenleben, mein Leben in Leipzig, diese ganze Zeit, die ich damit verbunden habe. Und fand das interessant, dass ich das betrauern wollte und dass das auch so intensiv war. Weil in diesem Sinne habe ich ja nichts verloren, aber ich musste mich halt verabschieden.
Ja, stimmt. Also, ja, ist ein Lebensabschnitt oder
ein Abschnitt.
Ich möchte mich nochmal jetzt im Vorfeld für alle Aussetzer und Versprecher und was auch immer entschuldigen. Das ist einfach, ich bin außerhalb meiner Routine. Lebensabschnitt, so, genau. Also, ja, natürlich ist das, also wie du schon sagtest, wir haben uns da ja auch viel drüber unterhalten und gesprochen und so. Und es war ja tatsächlich für mich auch nochmal sehr eindrücklich von dir, diesen Hinweis zu bekommen, dass es ja eben nicht nur, also bei Trauer eben nicht nur um Personen gehen kann. Ne? Also dass du ja alles Mögliche betrauern kannst. Also dass die Enden von Lebensabschnitten, ein Urlaub, der dir gefallen hat, wenn der zu Ende geht, kann man ja auch mal traurig sein. Spätestens wenn man am nächsten Morgen wieder oder am Montag wieder im Büro sitzt oder weiß der Geier, was man so macht, dann wird man ja wahrscheinlich eh so ein bisschen wehmütig nochmal nachklingen lassen, die Urlaubszeit. Und ja, das sind ja auch alles Trauerprozesse, Trauerbewältigung. Also insofern war ich da auch, wo du mir das so aufgesprochen hast, dass es ja nicht immer nur um Personen gehen muss, da dachte ich, scheiße, ja sicher, hat's total recht. Also das, ne, manchmal lernt man ja auch noch dazu. Ne? Manchmal
kriegt im besten
man ja
Falle.
Auch neue Impulse, wo man dann auch nochmal sagt, ja, natürlich, stimmt. Also was jetzt die Trauer wenn es sich jetzt um eine Trauer um eine Person handelt, was das natürlich, oder sagen wir es mal konkret, um eine Beziehung, was auch immer das jetzt für eine Beziehung war, ob es eine Liebesbeziehung war oder eine freundschaftliche oder wie auch immer, oder eine geschäftliche, kann ja auch sein, dass man eine geschäftliche Beziehung betrauert, weil man gut harmoniert hat. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Uiuiui, das wird heute was.
Mach nichts. Du hattest davon erzählt, dass Trauer nicht immer mit Menschen verbunden sein muss und dann aber Trauer auf Beziehungen bezogen. Da ging es weiter.
Ja, genau. Das heißt ja nicht, dass ich weiß es nicht mehr. Ich lasse es jetzt mal bei der Beziehung.
Okay, gut. Dann, also. ich kann anknüpfen. Und zwar fällt mir nämlich noch dieses Szenario ein, sagen wir mal, Kinder kriegen oder sich einen Hund anschaffen. Ich hätte fast gesagt, sich ein Kind anschaffen. aber macht man ja auch irgendwie. Da hat man ja meistens auch eine Vorstellung davon, wie das wird. Und kann eventuell überrascht sein, wie viel man zurückstecken muss. Also zum Beispiel gibt es ja viele, die denken, ich hole mir einen süßen Welpen. Und dann plötzlich ist das aber alles sehr anstrengend. Oder vielleicht entpuppt sich der Hund gar nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Es ist anstrengender, es ist mehr Zeitaufwand. Und vielleicht schafft man es auch nicht, das Kind oder den Hund auf Anhieb zu lieben, sowas zum Beispiel. Ich glaube, da ist es dann auch wichtig, diese Idee, die man hatte oder diese Wunschvorstellung zu verabschieden und zu betrauern, weil ich glaube, dass zu Trauer sehr viel auch loslassen gehört. Und das hatten wir ja in der vorherigen Folge, dieses quasi Stufe um Stufe gehen und nicht an Dingen festhalten und loslassen können und durch Türen hindurchgehen in den nächsten Raum. Und ich glaube, das ist halt so ein wichtiger Aspekt, der mit zur Trauer dazugehört, dieses Loslassen. Egal, ob das jetzt zu einer Beziehung gehört oder zu einer Situation, einer Wunschvorstellung, die man hatte. Ja.
Ja, genau. Und ich überlege jetzt gerade, ich wollte dich jetzt gerade fragen, und wie macht man das am besten? Also was ist, also wir hatten ja im Vorfeld uns bei dieser Folge schon gedacht, dass wir nicht, also es gibt ja diese klassischen Trauerphasen, ne? Also die ja so grob schematisch eingeteilt sind, die aber trotzdem bei jedem individuell sind. Und ich sag mal, wen das interessiert, der kann sich das ja gerne irgendwo mal durchlesen. Da gibt es ja genug Literatur drüber. Kannst du dich noch daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben?
Ja, wir hatten da auch schon eine Folge zu, ne? Kann es sein, dass wir die Trauerphasen da schon mal besprochen haben?
Ich glaube, da hatten wir sie auch angeschnitten, ja, oder auch sogar komplett besprochen. Und das wollten wir ja dieses Mal nicht nochmal machen, weil es ja ja eben nicht so versachlicht werden sollte. Also das ist ja schon, das bleibt, was es ist. Und es ist nun mal, also Trauer ist nun mal eine hochemotionale Phase, sage ich jetzt mal, oder ein hochemotionaler Zustand. Und ich denke, da ist es ist wahrscheinlich hilfreich, wenn man es ein bisschen einteilt und wenn man gucken kann, naja, in welcher Phase bin ich jetzt gerade und wie lange brauche ich noch, bis ich fertig bin.
Ja.
Aber das ist ja nun mal nichts, was man wirklich da ja zeitlich messen kann oder wo man sagen kann, immer jetzt Phase 3 dauert ein Jahr maximal und du bist jetzt schon im dritten, also jetzt komm mal in die Puschen so langsam. Ja, schafft ja dann auch wieder irgendwo so ein bisschen Leidensdruck, wenn man dann wieder der Meinung ist, was stimmt denn mit mir nicht? Ich brauche 3 Jahre, wofür andere ein Jahr brauchen. Und ja, ich habe jetzt neulich zum Beispiel noch von einer Bekannten gehört, dass ihre Mutter ihre letzte Beziehung jetzt im 5. Jahr betrauert, immer noch. Also den Abschied dieser Beziehung oder die Beendigung dieser Beziehung mittlerweile im 5. Jahr immer noch betrauert. Ja, wenn es so lange braucht, also wenn es jetzt eine gesunde Trauer ist, sage ich es mal, und es so lange braucht, dann, ja, dann braucht es halt so lange. Das, denke ich mal, kann man auch keinem verübeln, wenn da einer länger braucht und andere sagen vielleicht nach einem Jahr nur so, wo ist die nächste Herausforderung. Es ist halt, wie die meisten Sachen, sehr individuell.
Ja. Definitiv.
Ja.
Siehst du, ich hatte jetzt auch einen Gedanken und konnte an diesem Gedanken überhaupt nicht festhalten, weil ich dir jetzt so intensiv zugehört habe, dass er pupp, irgendwohin verschwunden ist. Ich kann dir nicht sagen, wo der jetzt zu finden ist. Also ich habe auch keine Schublade für morgen oder so, die du vorhin erwähnt hattest. Ja, einfach weggeflogen. Naja.
Pass auf, dann vielleicht gibt dir das wieder einen neuen Impuls. Hau ich jetzt mal wieder eins meiner zahlreichen gefundenen, wenn ich es aufgerufen kriege, Zitate rein, was ich für die letzte Folge schon tatsächlich schon rausgesucht hatte und was ich total super finde. Was heißt rausgesucht? Ich suche ja nicht speziell nach diesen Sachen. Ich gebe ja dann unsere Schlagworte ein und dann gucke ich, was so kommt. Mhm. Ne? Und dann kommen natürlich auch immer eine Menge Zitate. Und eins habe ich gefunden, was mich sehr überrascht hat, weil es ist von Vision aus der Serie WandaVision. Mhm. Wird jetzt vielen wahrscheinlich gar nichts sagen. Einige werden sagen, oh wow, ist halt eine Marvel-Serie und eine Action-Serie und Vision ist eine Figur innerhalb dieses Marvel-Universums. Und der hat tatsächlich in Folge 8 der Serie gesagt, was ist Trauer, wenn nicht Liebe, die überdauert? Und ich finde, in dem kurzen Satz, da steckt so viel Wahrheit drin und aber auch wieder Trauer, wo ich denke, also der hat mich echt geflasht, dieses Zitat. Da dachte ich echt, ja, krass, das, was ist Trauer, wenn nicht Liebe, die überdauert?
Da musste ich jetzt auch mal kurz, musste sacken lassen, drüber nachdenken. Aber stimmt ja, weil letztendlich, man trauert ja keinen Sachen hinterher oder betrauert keine Menschen oder Dinge, an denen eigentlich was gelegen hat. Mhm. Also wenn ich mir da auch so überlege, besonders wenn es um Beziehungen geht oder so, sind ja manche sehr überrascht, wie intensiv sie das trifft. Also dieser Schmerz, wenn etwas endet. Ja. Und ich denke mir ganz oft, aber es wäre ja schlimm, wenn es nicht so ist. Also es wäre ja schlimm, wenn deine Beziehung vorbeigeht und es dich gar nicht juckt. Also, weil was für eine Art von Beziehung war das dann vorher, wenn du die einfach so ach na ja, berührt mich nicht, weißt du? Also jetzt mal von Kompensations- und Verteidigungsmechanismen der eigenen Psyche abgesehen. Hm. Und deswegen ist da sagen, was dran.
Das finde ich auch wichtig, dass das mal auch dazu gezählt wird hier, dass es ja nicht nur bedeuten muss, dass einer gar nicht geliebt hat, sondern es kann ja auch bedeuten, dass einer gar keinen Zugriff auf seine Gefühle hatte und deswegen einfach in die Binsen gegangen ist. Das gibt es ja leider auch, diese Zustände.
Ja.
Deswegen, nur weil man es fühlt sich schäbig an, wenn man wenn man das Gefühl hat, dass man einfach so, ausgeradiert wird aus einem Leben, als wenn man gar nicht da gewesen wäre und es ist alles egal oder es ist halt so. Und aber auch das kann natürlich wieder verschiedenste, auch psychische Hintergründe haben, wo man halt auch dann wieder nicht vorschnell urteilen sollte. Hat der Betroffene dann leider auch nicht viel von, also die Situation ist dieselbe, man ist abserviert worden, aber man wächst ja auch und reift ja auch und kann ja auch, also ich zumindest, immer mehr Verständnis für gewisse Menschen und auch deren Umstände entwickeln, wo ich dann auch sagen kann, du bist verlassen worden, aber guck mal, also welche Gründe da vorliegen. Also verlassen werden ist ja nicht verlassen werden. Das gibt's ja, ist ja auch mannigfaltig.
Ja, und es gibt ja selten nur eine Seite. Also klar, im Extremfall kann man auch Schuldige finden, aber in den meisten, ich nehme jetzt einfach mal Stefanie Stahls normalgestörten Begriff, also in den gängigsten normalgestörten Beziehungen gibt es ja immer beide Seiten und da kann man ja schlecht mit dem Finger auf nur die eine Person zeigen. Ja. Mhm. Na, ich denke halt auch, dass es vielen hilft, statt zu trauern, das einfach ganz weit zu verstecken und weiterzumachen. Also ich glaube, das fällt einem auf die Füße irgendwann und sei es Jahre später.
Definitiv, ja.
Aber trotzdem gibt es ja viele, die sich dann entweder in Arbeit stürzen oder in irgendwelche anderen Projekte oder so und das damit dann erstmal kaschieren, weil das für sie dann erstmal es möglich macht, zu funktionieren und weiterzumachen. Das ist ja auch so eine Sache, wenn etwas so dolle wehtut, dass du gar nicht mehr vielleicht funktionierst oder klarkommst in deinem Alltag, dann kann das ja auch etwas sehr Gruseliges sein. Und seien wir mal ehrlich, kann sich ja auch jetzt nicht jeder leisten, einfach mal, weißt du, das so komplett auszuleben und nicht mehr zu funktionieren. Leider.
Ja, und manchmal will man es auch, also das was du gerade sagtest, dass es so wehtut, dass man es auch vielleicht einfach nicht spüren will.
Ja, stimmt.
Also man möchte den Schmerz an sich gar nicht haben. Und deswegen Dann ab ins nächste, ne? Sei es jetzt Projekt, Arbeit oder die nächste Beziehung. Ne? Hauptsache, man muss nicht das verarbeiten oder sich mit dem auseinandersetzen, was gerade passiert ist. Und das, ja, es ist fatal. Das ist klar, ist ein schöner Mechanismus, ein Schutzmechanismus, ein Verdrängungsmechanismus. Aber wie du schon sagtest, früher oder später fällt es dir mit Sicherheit vor oder direkt auf die Füße. Ja, und dann tut es meistens noch mehr weh. Also zumindest meine Erfahrung. Ja, aber nochmal zu dem Zitat und zu dem individuellen Touch bei Trauer, was wir ja gerade schon angesprochen haben. Das zeigt ja auch nochmal, dass wenn Trauer Liebe ist, die überdauert, dann ist ja auch gar nicht so sehr die Frage, wie sehr trauerst du, sondern eher, wie sehr hast du geliebt, ne? Oder wie sehr liebst du immer noch, weil letztendlich scheint ja dann, oder dann entscheidet ja offensichtlich die Emotion oder das Gefühl der Liebe darüber, wie lange die Trauer dauert. Na, das ist ja auch was, was dieses Sprichwort eigentlich dann aussagt. Oder wie siehst du das?
Ja, na, ich überlege gerade, ich habe mir gerade darüber Gedanken gemacht, wenn ich jetzt zum Beispiel vorherige Beziehungen betrauert habe, dann hat das ja meistens ein Ende oder also zumindest jetzt, wenn ich von mir spreche, hat das ein Ende gehabt, ganz klar, weil ich habe ja jetzt einen Mann und betrauere nicht noch Beziehungen, die vorher waren, ganz klar. Das ist ja eine Phase, die hat irgendwann angedauert und dann war sie vorbei und dann war ich quasi frisch für was Neues. Aber wenn ich jetzt von einer Trauer spreche, wie zum Beispiel ein Elternteil, ein Kind verlieren oder sowas in der Art, dann ist das ja keine Trauer, die irgendwann zu Ende geht. Also es ist ja kein Schmerz, der verschwindet. Der ist ja einfach immer da. Und deswegen hätte ich jetzt spontan gesagt, ja, total. Also dass es zeigt, was für eine Art von Liebe damit im Spiel war. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, ob ich da auf dem richtigen Dampfer bin, weil ich oft alle Seiten betrachten möchte und dann denke, vielleicht habe ich jetzt welche vergessen oder so. Deswegen, ich werfe das jetzt mal so raus und lass dich was dazu sagen.
Ja, ich hänge tatsächlich jetzt gerade an deiner Aussage, dass dieser Schmerz nie aufhört. Also, dass man dann quasi ja, also wenn jetzt jemand gestorben ist aus der Familie oder so, war ja dein Beispiel, ne, dass dieser Schmerz ja nie aufhört. Ist das so bei dir? Ja, kannst du das, ist das jetzt? Oder?
Ja, also natürlich, ne, das Akute, das ist nicht da. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag weinen müsste oder dass ich das auf dem Schirm habe oder so.
Ja.
Aber es ist auch nichts, was so komplett weggeht oder so. Also da ist immer noch so ein nichts stechend, nicht mal dumpf in dem Sinne, aber es ist auch nicht da. Also ist trotzdem irgendwas vorhanden.
Eine Erinnerung.
Ja, nee, nicht nur das. Doch, auch, nee, der Schmerz geht nicht weg. Er verändert sich, würde ich sagen, aber es ist nicht so, dass er weggeht.
Okay. Das finde ich interessant.
Aber da will ich jetzt nicht also, für alle sprechen. Da erzähle ich jetzt ja, natürlich von mir. Nee.
Wir erzählen ja auch quasi uns jetzt gegenseitig unser Leid. Die anderen dürfen schön lauschen für lau. Nee, aber ich habe ja zum Beispiel auch, habe ich ja auch schon mal in einer Folge über meine Merle gesprochen, die damals mit 17 Monaten an Knochenkrebs gestorben ist, eine meiner Hündinnen, wenn du dich noch dran erinnerst.
Ja.
Und da war es ja auch bei mir, dass ich habe ja, ich glaube jetzt insgesamt 7 Jahre, 7 oder knapp 8 Jahre, konnte ich ja kaum über sie sprechen, ohne dass ich sofort ins Heulen kam. Mhm. Also es war ja echt ganz schlimm, diese ganze Geschichte, was da mit ihr passiert ist und wie ich ihr 4 Monate quasi beim Sterben zugeschaut habe und so weiter und nichts tun konnte, also auch Kontrollverlust und so weiter. Und irgendwo hat sich das im Rahmen meiner Therapie, die ich ja jetzt auch beendet habe, vor ein paar Wochen, hat sich das aufgelöst. Also das haben wir gar nicht, wir haben es hier und da mal angesprochen, aber nie wirklich bearbeitet. Und irgendwo scheint das innerhalb der Beziehung und auch innerhalb der Zeit, in der die Beziehung, innerhalb der Therapie und auch in der Zeit innerhalb
Aber weißt du, du hast zwar, das ist so ein bisschen Freudscher Versprecher, aber du hast da letztendlich, gehst du ja eine Beziehung mit auch deinem Therapeuten oder der Therapeutin ein, deswegen ist es ja gar nicht so falsch.
Ja, da wollte ich gar nicht drauf hinaus. Ich habe mich total verhaspelt wieder. Das gibt's gar nicht.
Also mir
Ich
macht's
wollte
Spaß, du
eigentlich
kannst dich gerne öfter verhaspeln.
sagen, dass ich ja innerhalb der Therapie diesen Tod meiner Hündin nicht wissentlich verarbeitet habe. Also wir haben da ansatzweise drüber gesprochen, hier und da mal, aber wir haben nie für mich klärend darüber gesprochen.
Ja.
Und trotzdem ist es innerhalb der Therapie passiert, dass es gegen Ende der Therapiezeit gut war für mich
Ja.
mit dem Tod dieser Hündin. Also ja, ich erinnere mich immer noch an sie und ich würde es Wehmut nennen. Und aber es schmerzt mich nicht mehr. Es tut wirklich nicht mehr weh. Also es ist, ja, es tut mir immer noch leid, dass diese tolle Hündin so früh aus dem Leben gerissen wurde. Aber alleine das jetzt zu formulieren, wäre vor einem halben oder dreiviertel Jahr noch nicht möglich gewesen, ohne dass mir die Tränen gekommen wären. Na, und das passiert ja eigentlich auch nur, wenn der Schmerz noch sehr, sehr, sehr drückt. So. Und deswegen finde ich deine Aussage jetzt gerade echt spannend, dass du noch Schmerz empfindest und ja.
Naja, das Ding ist ja auch, ich glaube, wenn es um Tod geht und besonders nahestehende Personen, dann, ich glaube, betrauern wir oft nicht nur das Nicht-mehr-Dasein dieser Person, sondern auch den Tod an sich. Weißt du? Also ich habe dir ja auch gesagt, Tod ist ja nach wie vor ein Thema für mich. Und ich glaube, jetzt mal davon abgesehen, eine Person zu vermissen, ist an sich schon mal dieses Wissen darum, dass der Tod da ist und dass das passieren kann, so eine Sache, die schmerzlich sein kann und damit für mich verbunden ist. Also dieses Wissen darum quasi. Ja, und ich glaube halt auch, dass wir Stück weit nicht nur die Person betrauern, sondern das generelle, allumfassende Wissen darum, dass uns das allen mal so gehen wird oder dass es halt wieder passieren kann. So jedenfalls ist es bei mir, denke ich. Und deswegen ist das vielleicht auch ein bisschen größer noch
Ja,
subjektiv.
und es ist halt wieder die Individualität, ne? Also, das ist deine Realität, wenn es um Tod und Sterben und Trauer geht.
Ja, und deswegen, es gibt ja auch so ein Sprichwort, Zitat von Erich Kästner. Ich werde das jetzt nicht Wort für Wort genauso aufsagen können, aber da sagt er, dass ein verloren gegangenes Kuscheltier für ein Kind genauso schmerzhaft sein kann wie der Tod für einen Erwachsenen. Und damit will er ja einfach nur sagen, dass das Kind in dem Moment auch diesen Schmerz empfindet von Verlust und dieses Kuscheltier betrauern muss, auch wenn wir das als Erwachsene vielleicht nicht nachvollziehen können. Aber für das Kind ist das halt tragisch.
Ja, es wäre schlecht, wenn man das als Eltern nicht nachvollziehen kann, aber ja, ich gebe dir natürlich recht, passiert da draußen. Sieht man dann an den schreienden Kindern und an den entnervten Eltern.
Ja, genau, da treffen dann irgendwie zwei Realitäten aufeinander und das Kind möchte, ist ja mein, letztendlich ist es ja auch bei Hunden und Menschen so, einfach ein Kommunikationsfehler. Die einen möchten ihre Not zeigen und die anderen sehen sie nicht oder reden sie weg und dann ist niemandem geholfen.
Genau, ich schwenke jetzt mal ganz, also ich mache jetzt mal richtig eine scharfe Kurve hier und nehme jetzt mal das nächste Filmzitat. Es sind diesmal tatsächlich zwei Filmzitate, oder Serienzitate, die ich da zu der letzten Folge eigentlich vortragen wollte. Und zwar habe ich noch einen sehr schönen Spruch oder ein Zitat von Albus Dumbledore.
Ah, fantastisch.
Ich hoffe jetzt, dass ich das für alle Harry Potter-Fans vernünftig genug ausgesprochen habe. Und zwar sagte Albus in Der Gefangene von Azkaban, ich sag's mal erst auf Englisch, weil Englisch klingt immer schöner, finde ich, und dann übersetze ich es mal noch für die, die nicht so gut Englisch können. Er sagt in einer Szene, Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light. So, was so viel auf Deutsch heißt wie Glück und Zuversicht, also so wurde es zumindest von Google übersetzt. Glück und Zuversicht vermag man selbst in den Zeiten der Dunkelheit zu finden. Man darf bloß nicht vergessen, ein Licht leuchten zu lassen. So, unterscheidet sich ja jetzt in der Übersetzung schon so ein bisschen, ne? Also in der englischen Version, da wird ja von jemandem, der das Licht anmacht, gesprochen. Und im Deutschen heißt es halt, man darf bloß nicht vergessen, ein Licht leuchten zu lassen. Finde die englische Version da einfach auch schöner. Und die wird ja auch meistens zitiert. So, was denkst du erstmal über dieses Zitat? Oder über dieses Zitat, was er da sagt?
Ich denke, dass Schmerz, Trauer, finstere Zeiten immer sehr nah beieinander liegen mit Lachen und schönen Erinnerungen und auch, ja, definitiv auch Hoffnung. Also ich musste da jetzt ein bisschen dran denken, meine Oma ist vor kurzem gestorben und trotz dieser Situation, also trotz der Situation des sich Verabschiedens und der Trauer und dem Schmerz, gab es erstens gegen Ende auch sehr, sehr schöne Momente und natürlich auch schöne Erinnerungen. Also wir haben uns einfach viel über sie unterhalten, nachdem sie dann schon verstorben war. Es wurde sehr viel gelacht, es wurden sehr viele schöne Erinnerungen hervorgeholt, die dann besprochen wurden und so. Und das finde ich schön und ich glaube, das Leben geht ja trotzdem weiter. Also für die Menschen, die halt noch am Leben sind. Punkt. Ja. Das ist jetzt vielleicht nicht so eine direkte Antwort auf das Zitat, aber das ist das, was mir jetzt so spontan eingefallen ist.
Ja, aber das ist ja, finde ich ja auch der Sinn von, oder das, was so Zitate, die machen ja auch bei jedem was anderes, ne? Also ja. Das sind die Gedanken dazu, die du hast, wenn du dieses Zitat hörst. Und ich kann ja mal meine Gedanken, die jetzt tatsächlich total konträr zu deinen sind, aber ich teile sie einfach mal mit. Und zwar resultieren diese Gedanken zu diesem Zitat natürlich aus meinen Erfahrungen, hauptsächlich in den letzten anderthalb Jahren in verschiedensten Beziehungen. Also nicht nur Liebesbeziehungen, sondern andere zwischenmenschliche Beziehungen und auch Abschieden aus Lebensabschnitten, sage ich jetzt mal. Und was ich halt an diesem Zitat in Anführungszeichen bedenklich finde, ist, dass da ja suggeriert wird, also irgendwie lese ich daraus eine Ansprache an jemanden, der dem es nicht gut geht, der halt eine dunkle Zeit verlebt und dass dieserjenige, dieser Mensch sein Glück aber wieder finden kann, eben trotz der Dunkelheit, wenn es jemanden gibt, der das Licht wieder anmacht, also der nicht vergisst, das Licht wieder anzumachen. Ich lese das erstmal so, dass es einer von außen ist. So, also dass es nicht derjenige ist, dem es nicht gut geht, dass der angesprochen wird. If only one remembers to turn on the light, sondern ein anderer, also jemand von außen.
Dann wäre das aber ein Übersetzungsfehler, weil damit man selbst gemeint ist, bin ich ziemlich sicher. Also, dass er von quasi der Person an sich spricht und nicht von anderen.
So wird es ja tatsächlich auch übersetzt im Deutschen. Man darf bloß nicht vergessen, ein Licht leuchten zu lassen.
Genau, also es geht nicht darum, dass von außen jemand kommt, der das Licht für einen anmacht, sondern dass er quasi daran erinnert, man selbst darf nicht vergessen oder man selbst soll sich daran erinnern, ein Licht leuchten zu lassen oder so ungefähr. Ja.
Und damit hast du gerade meine gesamten kommenden Ausführungen zunichte gemacht.
Verdammt. Aber besprich es trotzdem, weil ich meine, selbst wenn das Zitat jetzt so nicht übersetzt wird, ist es ja vielleicht trotzdem wichtig zu hören, was du dazu zu sagen hast, weil ich habe eine Idee, worauf du vielleicht hinaus möchtest und das stimmt ja sicherlich dann auch.
Aber jetzt nochmal, der letzte, also das Original im Englischen heißt ja, Happiness can be found even in the darkest of times if one only remembers to turn on the light.
Ja, damit ist man gemeint. Wenn man sich, also weißt du, was wir ja auch sagen, diese Verallgemeinerung, man darf das nicht vergessen. Und okay, das ist damit gemeint.
So fit bin ich nicht im Englischen, da kann man jetzt drüber schmunzeln oder auch lassen.
Macht ja nichts.
Insofern also. Habe ich es dann tatsächlich Ich habe jetzt One als Außenstehenden verstanden, also jemand Externes. Und das hat mich tatsächlich dazu, zu den Gedanken gebracht, also ich führe das jetzt einfach mal fort.
Ja, mach weiter.
Ja trotzdem jemand. Und es gibt ja auch genug Menschen, die tatsächlich auf Rettung von außen warten. Also das ist ja auch so, dass das ist ja nicht so weit hergeholt, dass...
ich glaube, super viele. Also ich meine, warum sonst gibt es eine Diätindustrie? Das ist ja quasi die Wunderpille von außen.
Ja, also und auch denken, dass ihr Glück und ihre Zufriedenheit definitiv von anderen abhängig ist. Also dass nur andere oder andere Umstände ihnen Glück und Zufriedenheit bringen können und nicht sie selber.
Ja, ja, das typische, wenn ich das erreicht habe, wenn ich das, dann bin ich endlich glücklich und dann rennen sie von einem zum anderen, sind aber im Prozess nie glücklich.
Genau.
Ja.
Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass man wirklich da in so einem dunklen Kellerloch sitzt und dann kommt tatsächlich jetzt einer durch die Tür und macht das Licht an. Ne? Also so meine Interpretation und Weiterspinnung dieses Zitates jetzt. Kommt einer rein, macht das Licht an, was vielleicht nicht den ganzen Keller erhellt und was halt auch ein bisschen diffus ist noch so, weil das ja, die Keller sind ja auch häufig sehr dunkel und sehr verschachtelt in den Köpfen der Menschen, in denen sie sich so verkriechen. Und jetzt sagt man oder geht man ja davon aus, jetzt kommt endlich derjenige, der hat das Licht angemacht, jetzt wird alles gut. Ne? Also läuft jetzt der Laden. Und ich würde da mal gerne auch noch zu bedenken geben, dass nur weil jetzt einer da ist und das Licht anmacht, heißt ja noch lange nicht, dass das die Bewältigung der Probleme ist. Ja, also das löst ja nicht die Probleme, nur es ist erstmal einer da, der vielleicht helfend unter die Arme greifen kann oder Angebote macht oder machen kann. Und was ich aber auch noch viel wichtiger finde, dass derjenige, der das Licht da anmacht, kann ja auch sein, dass dem sein Licht, was er anmacht, auch hier und da vielleicht mal noch flackert. Also auch noch gar nicht so, weißt du, wie ich meine?
Jetzt. Na, darf ich ein Bild hinzufügen?
Ja.
Ich stelle mir jemanden vor, der übers Fahrradfahren Strom generiert und quasi über dieses Abstrampeln seinen eigenen Strom generiert und aber auch noch für diesen anderen Menschen dazu und darüber das Licht angemacht wird.
Genau, und aber auch selber vielleicht noch seine Themen hat und selber noch daran arbeitet und daran wächst. Also das kann durchaus passieren, dass jemand das Licht anmacht, aber es kann auch sein, dass das an manchen Tagen weniger hell leuchtet als an anderen vielleicht oder auch mal einen kurzen kriegt und auch mal kurz ausgeht. Weißt du, wie ich meine?
Total, also besonders ja auch dann, wenn der andere halt gar nicht mitstrampelt, sondern eben nur da sitzt und das Licht auf sich scheinen lässt.
Richtig, genau. Und ich versuche gerade halt eine Lanze für denjenigen zu brechen, der reinkommt und das Licht anmacht und somit jetzt das vollkommene Glück bringen soll.
Ja, das ist ja ein immenser Druck.
Ja, genau. Und ich würde mich freuen, wenn, oder ich würde mir wünschen, dass die Menschen, die da in ihrem dunklen Keller sitzen und wenn dann jemand kommt und das Licht anmacht und das fängt dann halt mal an zu flackern oder es läuft nicht so, wie man sich es sich erwünscht hat, dass die dann auch dafür verantwortlich sind, nicht wieder in die nächste oder in die möglichst entferntere dunkle Ecke ihres Raumes zu kriechen und zu sagen, naja, war halt wieder jemand, der es nicht gepackt hat oder der es nicht auf die Reihe gekriegt hat. Es ist ja, wie wir schon sagen, es liegt nicht daran, dass unser Glück und unsere Zufriedenheit von außen kommt. Also es gibt welche, die können uns helfen, aber letztendlich mitarbeiten müssen wir auch. Und wenn wir uns bei dem ersten Flackern des Lichtes oder bei der ersten Schwankung sofort wieder in unsere dunklen Ecken verziehen und sagen, naja, wusste ich ja von vornherein, war eh wieder ein Fehlgriff, dann kann das auch nichts werden.
So. Aber ich breche mal eine Lanze jetzt für die andere Seite. Diesem Sinne, also nur so eine Verständnislanze. Ich denke mal, sagen wir jetzt mal, ich sitze im dunklen Keller und das sind die entlegensten dunklen Winkel meiner Gefühle, meines Gehirns, was auch immer. Dann kann es ja gut sein, dass jemand kommt und das Licht anmacht und ich tierisch erschrocken bin, was da noch alles rumliegt und ich mir denke, oh fuck, ich habe total vergessen, dass da ja noch so viel Schrott in meinem Keller liegt. Wie soll ich das denn jemals bearbeiten? Das schaffe ich nicht, das ist viel zu viel. Ich mache das Licht lieber wieder aus.
Ja, das kann auch sein. Ja, aber das war ja nicht das, was ich damit meinte.
Okay, dann habe ich dich falsch verstanden. Was meintest du?
Ich meinte es darauf bezogen, dass wenn der andere, also der das Licht bringt, ne, wenn der halt auch noch seine Themen hat und ja. auch noch mal, also sein Licht auch noch mal an Helligkeit verliert,
ja.
dass der oder diejenige, die in dem dunklen Raum saß, sich dadurch dann noch mehr wieder entfernt, weil der, der das Licht gebracht hat, ist ja eben halt auch nicht bringt.
So, ach so, also ja, ja, okay, die Person entfernt sich also nicht, weil das Licht überhaupt angemacht wurde, sondern entfernt genau. sich in dem Moment, wo bei dem, der sich da einen abstrampelt, halt auch mal die Energie leer ist und deswegen
richtig,
da auch mal wieder
Punkt, ein bisschen, ja, so okay. ist, ja, so hast du es ausgedrückt, wie ich es eigentlich ausdrücken wollte.
Ah ja, verstehe. Hab verstanden. Ja, nee, dann okay, dann muss ich jetzt ja auch keine Lanze für die andere Seite unbedingt brechen, okay.
Aber du hast ja recht, also das kann ja genauso ein Grund sein, mit, ne, aber mir ging es halt darum, dass dieses Zitat für mich halt ausgesagt hat, wenn einer reinkommt und das Licht anmacht, dann wird alles gut.
Mhm.
Und das ist halt, ja, das finde ich halt ein bisschen zu einfach gedacht.
Also ich finde es auch sehr viel spannender, dass wir jetzt quasi das vielleicht fehlübersetzte Zitat besprochen haben, fand ich jetzt spannender, als das eigentliche Zitat zu besprechen.
Hm.
Ja, das hat für mich viel mehr Ideen und Bilder aufgemacht.
Ja. Ja, das waren die zwei Sachen, die ich eigentlich in der letzten Folge noch unterbringen wollte. Und ja, ich bin froh, dass ich tatsächlich das fast nicht mehr aufgemacht habe in der letzten Folge, weil das hätte den Rahmen ja tatsächlich bei Weitem überspannt. Ja. Also ich habe mein Pulver verschossen wie heute. Und wie sieht es bei dir aus?
Ach, ich fand, das war jetzt so ein schönes Gedankenspiel. Damit können wir, glaube ich, aufhören, was das Trauerthema betrifft. Ich finde, das war jetzt ein richtig gutes Ende.
Ja. Dann würde ich sagen, dass ich mich schon mal jetzt dezent verabschiede. Und übergebe dir die Bühne, Mia, und ja, ich wünsche allen viel Spaß beim Zuhören und ja, und dir viel Spaß beim Vorlesen.
Das heißt, wir sagen jetzt Tschüssi und ich sehe dich dann quasi nicht mehr, also ich lese dir das jetzt nicht vor, sondern ich lese das jetzt ein, ja, habe ich das richtig verstanden?
Ja, so hat man es ja abgemacht, ne?
Ja, ja, gut, ich wollte es nur noch mal wissen, nicht dass, ja. Nur nochmal absprechen.
Hm. Aber du kannst ja laufen lassen, ich stoppe nur meine Aufnahme.
Genau, so machen wir das. Ich bin wahnsinnig aufgeregt, ja? Obwohl ich ja jetzt niemanden wirklich vor mir sitzen habe. Aber es ist ein positives, positives Aufgeregtsein.
Ja, ich finde das auch total legitim, dass du jetzt aufgeregt bist. Und ja, ich verabschiede mich für diese Folge. Sag bis zum nächsten Mal oder auch nicht. Und mach jetzt aus.
Guti, so machen wir das. Dann wir sehen und hören uns das nächste Mal. Das hat sehr viel Spaß gemacht, Christoph. Er trinkt. Tschüss. Ach so, okay. Dann verabschiede ich mich jetzt. Tschüss. So, dann geht's jetzt weiter mit meinem Buch. Ich habe eine Idee für den Titel, ich möchte den Titel aber noch nicht offiziell nennen, weil ich noch nicht weiß, ob es bei diesem Titel bleibt oder ob ich ihn nochmal verändern möchte. Luisa, Leipzig, Oktober 2014. Gemeine Stubenfliege, ordinär, durch nichts herausragend und obendrein noch räumlich limitiert, grauenhaft. Ich folge der Fliege bis zum Regal mit den Taschentüchern, dann schaue ich zu Dr. Berger. Die Therapeutin scheint es nicht zu stören, dass ich immer noch nichts gesagt habe. Sie sitzt leicht nach vorne gebeugt auf ihrem Stuhl, das rechte Bein über das linke geschlagen, auf dem Knie ein Notizblock. Die Fliege dreht Kreise über den Taschentüchern. Normalerweise beobachte ich keine Fliegen, aber normalerweise versuche ich auch nicht, den Blick einer Psychologin auszuweichen. Ob inzwischen aus den 5 Minuten schon 10 geworden sind? Ich glaube, ich brauche Hilfe, sage ich, damit es nicht mehr still ist. Ich dachte, ich kriege das in den Griff. Aber das ist doch nicht so. Dr. Bergers Kugelschreiber kratzt über Papier. Was müssen Sie wieder in den Griff kriegen, fragt sie. Na, das mit dem Essen, sage ich. Dabei friemle ich an meiner Nagelhaut und wippe ungeduldig mit den Beinen. Ich bin direkt nach der Arbeit hergeradelt und trage immer noch meine schwarze Trainingsleggings. Ich ziehe mein T-Shirt etwas länger und schlage ebenfalls die Beine übereinander. Und ich kann nicht schlafen, fahre ich fort. Ich träume ungewöhnlich schlecht, so im Vergleich mit anderen. Was meinen Sie, wenn Sie sagen, dass Sie das mit dem Essen in den Griff bekommen müssen, fragt Dr. Berger. Ich habe so Essanfälle. Ich quetsche meine Hände unter den Po. Das habe ich doch alles schon am Telefon erklärt. Mhm, macht Dr. Berger. Was auch immer das bedeuten soll. Wie lange schon? Nur so ungefähr? Uff, das weiß ich gar nicht. Sollte ich aber wissen, oder? In irgendeinem Internetforum hat eine geschrieben, dass man sich immer an das erste Mal erinnern kann, aber ich erinnere mich nicht. Ich glaube aber, es hat mit Kuchen angefangen, kurz nachdem ich ausgezogen bin. Dr. Berger macht sich wieder eine Notiz. Ich frage mich, was sie sich notiert. Was von meinen Worten ist aufschreibenswert? Wie lange ist es her, dass Sie von zu Hause ausgezogen sind, fragt sie weiter, ohne von ihrem Heft aufzusehen. So 6, 7 Jahre? Ich reibe mir mit der Hand über die Stirn. Meine Haut fühlt sich trocken an. Puh, das ist eine wirklich lange Zeit, das war mir gar nicht bewusst. In meinem Kopf fühlt es sich eher wie 3 Jahre an oder so. Also nicht das mit dem Ausziehen, sondern das mit der Essstörung. Also ich meine, dass ich schon weiß, dass ich vor längerer Zeit ausgezogen bin, aber es fühlt sich nicht so an, als hätte ich die Essstörung schon so lange. Naja, Sie wissen bestimmt, was ich meine. Mein Gott, wie umständlich kann man sich ausdrücken? Wie sieht so ein Essanfall aus, will Dr. Berger wissen. Naja, sage ich, ich esse sehr viel und dann übergebe ich mich. Manchmal. Manchmal öfter. Also die Essanfälle sind unregelmäßig. Das mit dem Übergeben aber nicht. Das mache ich jedes Mal. Meine Wangen glühen. Ich will meine kalten Hände auf sie pressen, lasse es aber bleiben. Ein paar Sitzungen nur. Sich mal alles von der Seele reden und vielleicht ein vernünftiger Plan und alles normalisiert sich. Ich normalisiere mich. Das hört sich anstrengend an. Dr. Bergers Stimme ist wie Honig im Pfefferminztee und trifft mich unerwartet. Ja. Tränen brennen in meinen Augenwinkeln. Jetzt nicht sentimental werden. Sag klar und präzise, wo das Problem liegt, dann kann es auch schnell aus der Welt geschafft werden. Dr. Berger zeigt auf das Regal mit den Taschentüchern. Ich greife nach der Packung und scheuche damit die Fliege auf. Ich versuche mich zu konzentrieren, schniefe unauffällig, rotz hoch und zerknittere ein unbenutztes Taschentuch. Ich folge der Fliege, die sich auf den Lampenschirm setzt und richte meine volle Aufmerksamkeit auf sie. Die Minuten rennen, aber ich bekomme kein Wort raus. Fliege, Lampenschirm, Therapeutin, als wohnte man in einem Stillleben. Wir können auch erstmal über etwas anderes reden, wenn Ihnen das lieber ist, schlägt Dr. Berger vor. Ich nicke. Sie erwähnten Albträume, träumen Sie viel? Fast jede Nacht, antworte ich. Und was sind das so für Träume? Albträume eben. Ich habe schon immer schlecht geträumt. Manchmal träume ich ein und dieselbe Geschichte immer wieder oder in der nächsten Nacht weiter, wie bei einer Serie. Erzählen Sie mir gern von einem dieser Träume, Luisa. Draußen wird es dunkel und mein Spiegelbild schaut aus dem Fenster auf mich zurück. Ich wende den Blick ab. Hinter mir summt es leise, die Fliege sitzt nicht mehr auf der Lampe. Ich träume oft, dass ich verfolgt werde, erzähle ich. Manchmal ist mein Körper dann dünn wie Papier und ich kann mich unter Autos verstecken. Oder ich kann mich vom Boden abstoßen und durch die Luft fliegen. In manchen Träumen stehe ich auf hohen Gebäuden, die drohen umzufallen. Eigentlich habe ich immer Angst im Traum. Manchmal will man mich erstechen, manchmal stirbt jemand. Oft bin ich auch einfach nur in Gefahr. Dr. Bergers Stift flitzt über das Papier. Das freut mich. Es ist also wichtig, was ich erzähle. Der Turm droht umzufallen oder fällt er auch um, fragt sie. Der fällt auch. Und danach? Keine Ahnung, so weit kommt es nie. Sie wissen also nicht, wie der Traum endet? Nein. Der Turm fällt und ich weiß, dass ich gleich sterben werde, aber bevor es passiert, wache ich auf. Mhm. Woher, glauben Sie, kommt diese Angst? So, das ist jetzt das Ende meines Abschnitts. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören und wünsche euch jetzt noch bei mir ist es Abend, also je nachdem, was es bei euch gerade ist, noch einen wunderschönen restlichen Tag oder eben auch Abend. Und wir hören uns dann das nächste Mal. Tschüss.